Der Sohn ist der Manuel Neuer, unser Torwart für Deutschland. Und oft weiß man ja von den Eltern gar nichts. Und ja, erzähl du doch mal, warum du mit hierher gekommen bist.
Ja, ich kenne den Michael sehr gut. Wir sind auch Mitarbeiter im Chapter-Team in Aalen mit H im Münsterland. Und da hat er letztes Jahr im Juni referiert, einen Vortrag gehalten. Und wir haben ihn so ins Herz geschlossen, sodass wir dann unbedingt ihn wieder sehen mussten. Ne? Und seitdem haben wir regen Kontakt.
Sehr schön. Möchtest du auch noch was sagen?
Ja, und das bot sich jetzt an, weil es ja relativ in der Nähe ist hier. Also wir sind jetzt 50 Minuten gefahren. Und wir nutzen eigentlich jede Gelegenheit, um den Michael auch zu treffen. Und wir freuen uns auch, wenn wir mit Christen überall in Deutschland in Kontakt kommen.
Außerdem haben wir uns 2 Monate schon nicht mehr gesehen. Ne?
Okay, okay. Ja, herzlich willkommen auch. Und wenn ihr danach gerne... Und wenn ihr danach gerne auch noch mal Fragen, auch heute Abend an den Peter und an seine Frau, ich weiß seinen Namen gar nicht, Heike, an Peter und Heike, auch gerne dann noch mal habt, wie es denn so ist mit einem Sohn dabei, der so berühmt ist, ich denke, da und der sicher auch viel Gebet braucht.
Ja, genau.
Das denke ich auch. Ja, okay, aber das ist nicht das Einzige, die da mitgekommen sind. Dann wurde ich gefragt, kennst du einen Fußballspieler, Michael, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Sternkopf. Habe ich bei uns auf Familienchat gestellt. Kennt ihr den Fußballer Sternkopf? Mein Mann, wer fragt? Meine Tochter, man stellt keine Gegenfragen. Michael Sternkopf hat, ja, was hast du denn? Hast du Handball gespielt? Vielleicht magst du auch mal kommen.
Hallo. Nein, das ist, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Freue mich, Michael begleiten zu können mit meinem Schatz, Bianca. Nein, ich habe Fußball gespielt, hatte das Riesenglück, dass, auch wenn ich es damals noch nicht wusste, dass Gott mir ein doch recht ordentliches Talent gegeben hat zum Fußballspielen, ich 5 Jahre bei Bayern München spielen durfte, da wo der Manuel jetzt spielt. Und dann hatte ich das Riesenglück, dass ich Michael vor einem guten halben Jahr kennengelernt habe. Und nachdem wir uns 4 Wochen kannten, war ich dann ja doch so weit, mit meinem 13-jährigen Sohn Jesus in unser Herz einzuladen. Und ich kann es nur jedem ins Herz legen, sich das gut zu überlegen, nicht allzu lange zu überlegen, sondern das direkt zu machen, weil was in dem letzten halben Jahr passiert ist, ist schon schön.
Was ist denn passiert? Ich meine, wir sind ja wegen Michael hier, dem anderen Michael, das ist mir klar. Aber magst du eine Sache erzählen? Ja, du bist jetzt hier in der Hauskirche, da wird alles immer sehr transparent gemacht.
Ja, ich glaube, wenn ich was erzählen muss, dann geht das jetzt vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Mache ich aber wahnsinnig gerne. Die Bianca und ich, wir haben uns vor gut 3 Wochen kennengelernt. Und ihre Familie, ihre Nichte hat geheiratet vor 2 Wochen. Also zum einen muss ich mal sagen, du hast vorhin gesagt, du bist wahnsinnig nervös. Ich habe früher in Stadien gespielt vor wirklich vielen tausend Menschen. Ich fühle mich hier wirklich, ich bin hier nervöser als damals, kann ich nur sagen. Nein, aber das Ding war, sie sagt mir dann irgendwann, du, meine Nichte heiratet und die heiratet einen ganz netten Kerl und du wärst auf die Hochzeit auch mit eingeladen. Und letztendlich stellte sich heraus, dass ich habe vor 23 Jahren in Mönchengladbach gespielt. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt für die Firma Würth in Oberdertingen gearbeitet. Das ist ein kleines Dorf, sag ich mal, in der Nähe von Karlsruhe. Und da hat er eine Frau kennengelernt im Vertrieb auf der Arbeit, die ihn gefragt hat, ob er mit dem Fußballer was zu tun hat. Dann hat er gesagt, ja, das ist mein Bruder. Und dann hat sie ihm von ihrem Neffen erzählt, der schwer krank ist. Der Junge war 11 Jahre alt, hatte Kieferkrebs, hatte Chemotherapien, saß schon im Rollstuhl, konnte nicht mehr gehen, hatte Schmerzen ohne Ende und war von den Ärzten letztendlich fast schon aufgegeben. Und mein Bruder war so berührt, bewegt und fragte halt, ob er irgendwie irgendwas tun kann. Und dann sagte die Frau, Mensch, wenn vielleicht ihr Bruder ein Trikot für sie, für den Jungen hätte, für den Kleinen, weil er so ein großer Fan von mir war. Und dann hat er innerhalb 3 Tagen, hat er ihr das Trikot vorbeigebracht. Und letztendlich schloss sich dann vor gut 10 Tagen der Kreis, dass ich auf der Hochzeit dieses schwerkranken 11-jährigen Jungen vor 23 Jahren war. Und da kriege ich Gänsehaut, weil ich sage, das hat nichts mit Zufall zu tun, das ist ein Wunder. Nee, das ist kein Wunder, das ist normal, wenn man mit ihm unterwegs ist. Und ich erzähle die Geschichte einfach wahnsinnig gerne, weil das, also wenn das nicht berührt oder überzeugt, dass es da doch jemanden gibt, der das alles lenkt, der das alles leitet. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich dann auf der Hochzeitsfeierabend meinen Bruder angerufen habe und habe gesagt, hier, ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße sagen von der Frau Richter. Die wird dir jetzt wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber erinnert dich vielleicht dran, vor 23 Jahren hast du einem Jungen, der ganz schwer krank war, ein Trikot von mir vorbeigebracht. Und sagt er, ja, die Frau, da kann er sich nicht mehr dran erinnern, aber er meint, da war irgendwas. Und dann fragt er so, ja, und was ist, ob ich wüsste, was aus dem Jungen geworden ist. Und dann sage ich, ja, ich bin gerade auf seiner Hochzeitsfeier. Und das war so eine Geschichte. Die beste, muss ich sagen. Also, aber es sind noch ein paar andere dabei, wo man einfach sagt, das ist einfach toll, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und das war's.
Ja, super.
Sogar mit dem Täschli. Wann war ich zum letzten Mal da? Wann war das?
2 Jahre.
2 Jahre? Ja. 2 Jahre her, oder? Unfassbar. So, also erstmal schönen guten Abend und mich freut es, dass so viele Freunde mich auch begleitet haben und das ist ja auch schon fast schon mein Wohnzimmer hier, gell? Ich habe schon so oft hier sprechen dürfen. Wer war schon mal in einem meiner Vorträge? Gut. Schön, dass ihr nochmal gekommen seid. Ja. Ich habe auch ein paar neue Sachen zu erzählen, aber wenn ich etwas über meine Kindheit oder meine Jugendzeit halt erzähle, ist immer noch dieselbe wie vor ein paar Jahren. Gell? Gut, Thema ist Geheimsache Männerherz und ich bin auf dieses Thema gekommen und zwar, es war so ein schleichender Prozess und das hat mit meinem Opa zu tun. Und zwar, ich habe letztes Jahr ein Lied gehört von der Gruppe STS. Kennt die jemand, oder? Das singen die so Bierzeltmusik machen, die so Evil Wieder haben nach Fürstenfeld. Kennt das jemand, oder? Kennt ihr nicht, oder? Kannst du mal vorsingen noch? Und die haben ein Lied geschrieben, das heißt Großvater. Das hat mich so bewegt, weil mein Opa starb, da war ich 18. Ich wusste von meinem Opa gar nichts. Wir haben uns zwar regelmäßig gesehen, wir konnten uns jedoch nicht in den Arm nehmen. Wir haben uns nur die Hand gegeben. Ich habe meinen Opa nie weinen sehen, kein einziges Mal. Er hat nie über Gefühle gesprochen, ich wusste gar nichts von ihm. Aber so wie sein Verhalten war, war auch meins. Ich konnte nicht vor ihm weinen, ich habe ihm nichts aus meinem Leben erzählt, nichts aus meinem Herz. Und ich glaube, wir beide waren unfähig. Ich habe in den letzten 11, 12 Monaten so eine Art Familiengeschichte aufgearbeitet. Und wo ich herkomme, meine Identität ist hochinteressant, das wusste ich gar nicht. Ich komme aus einem sehr einfachen, armen Dorf. Ein Dorf, das ja auch gar nicht so gewollt war. Und zwar meine Vorfahren waren jenische, vielleicht schon mal gehört. Fahrendes Volk, die sogar, das dürfen Sie jetzt nicht schreiben, sonst kriege ich Ärger mit meinen Leuten, ja. Sie waren noch von der Gesellschaft damals noch, ja, wie soll ich sagen, unterste Schicht, unterhalb der untersten Schicht. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, dass man hat sie nicht mal gerne erwähnt, so verachtet waren wir. Ja. Ich komme aus dem ärmsten Dorf Württembergs, aus dem verachtetsten Dorf Württembergs. Und in diesem Dorf waren wir die Verachtetsten und Ärmsten. Ich sage zu den Leuten, vor euch steht der Super-GAU an württembergischer Verachtung und Armut. Ja, es ist wirklich so, gell? Die Jänischen, die waren bekannt dafür, dass sie betteln und Musikanten. Und wo sie genau herkommen, weiß man nicht. Man nannte sie die weißen Zigeuner. Und ich habe bis vor Jahren nicht über dieses Thema sprechen können, über meine Identität, wo ich herkomme. Heute sage ich es wirklich voller Stolz. Ja. Aber da ich weiß, dass in meinem Ort Leute damit noch Probleme haben, gehe ich da auch ganz, ganz sorgsam damit um. Ja, mein Opa hat keine Gefühle zeigen können. Mein Vater hat es auch nicht gemacht, bis kurz vor seinem Tod. Und ich konnte es auch nicht, bis wir uns versöhnt haben. Und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Später habe ich erfahren, dass mein Opa im Krieg war, dass er jahrelang in Gefangenschaft war und dass er zurückkam und kurze Zeit später hat er einen Sohn verloren. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, dass die meisten Männer keinen einzigen Freund haben, mit dem sie reden können. Ich meine jetzt nicht die oberflächlichen Freundschaften. Ich weiß nicht, in Baden-Württemberg gibt es diesen Spruch, ich weiß nicht, ob es den hier auch gibt, ich sage es nur auf Schwäbisch, auf Hochdeutsch, kann ich den nicht so richtig, nicht geschumpfer ist gmurklubbt. Soll ich übersetzen, oder? Ich übersetze, nicht, wenn man nicht schimpft, ist genug des Lobes. Das heißt, wenn einer nicht mit dir schimpft, hat er dich eigentlich gelobt. Jetzt habe ich viele Menschen in meinem Leben verloren und kann das gar nicht so nachvollziehen, weil auf den Beerdigungen dieser Welt, zumindest mal in Deutschland ist es so, Österreich und Schweiz, da schaue ich mir mittlerweile Todesanzeigen an oder die Schleifchen. Schleifchen sind sehr interessant an den Grenzen. Wisst ihr, was da draufsteht? Was die zwei wichtigsten Wörter sind, ist Liebe und Dankbarkeit. Da steht drauf, in Liebe oder in Dankbarkeit. Das sind die meistgenannten Worte. Irgendwann kommt noch stiller Trauer oder nehmen Abschied. Aber Dankbarkeit oder in Dankbarkeit oder in Liebe steht fast auf jedem Kranz. Da denke ich mir, warum tun wir uns eigentlich so schwer, Danke zu sagen, einem anderen zu sagen, dass wir ihn lieb haben? Wenn es danach so wichtig ist, wenn es zu spät ist. Und warum können wir nicht mehr loben? Warum geht es eigentlich nicht? Warum können wir nicht den anderen sagen, hey, schön, dass es dich gibt? Ich habe letztes Jahr 5 Bekannte aus meinem Umfeld verloren, alle einen Herzinfarkt, Herzversagen, Lungenembolie. Alle umgefallen und tot mit Ende 40, Anfang 50. Und da war einer dabei, den habe ich verehrt als Kind, der war 3 Jahre älter, ich war ein begnadeter Fußballspieler. Als ich ein Kind war, war er mein Held. Und als meine Frau vor 8 Jahren einen schweren Autounfall hatte, hat er in der Rezeption des Krankenhauses gearbeitet. Ich habe ihn jeden Tag gesehen. Ich habe ihm kein einziges Mal gesagt, Jürgen, habe ich dir schon mal gesagt, dass du mein Held warst? Wisst ihr, wann mir das eingefallen ist? Als ich gehört habe, der Jürgen ist gestorben. Da habe ich es gewusst. Ich bin in vielen Einrichtungen unterwegs. Ich darf von Universitäten sprechen, ich spreche in Firmen, in Gemeinden drin, bin auch im Kindergarten, bin unter Brücken, bin im Heim für ja, was weiß ich was. Ja. Und jedes Mal müsste ich fast eine andere Sprache haben, damit die Leute mich verstehen. Ich habe gemerkt, aber wenn ich jetzt so ganz hoch intelligent sprechen würde, im Kindergarten, wie ich es in der Universität vielleicht machen sollte, dann verstehen mich die Kinder nicht mehr. Aber andererseits habe ich gemerkt, wenn ich so wie ich es den Kindern erkläre im Kindergarten an der Uni spreche, die verstehen mich. Weil die einfachste Sprache ist einfach einfach. Ja? Und deswegen möchte ich die Dinge gar nicht umschreiben, sondern ganz einfach mit euch sprechen. Als der Jürgen starb, habe ich mir gedacht, was bist du für ein Depp? Ich könnte es jetzt umschreiben, ja. Was war ich für ein Depp? Ich unfähig manchmal die einfachsten Dinge zu sagen, weil wir Angst haben vor der Reaktion. Weil wir Angst haben, was denkt er von mir? Ist es Schwäche oder was ist das? Es ist Stärke. Liebe aussprechen ist Stärke. Zu weinen vor anderen ist Stärke. Habt ihr das nie gedacht, dass Weinen Stärke ist? Ich war vor ein paar Jahren, durfte ich einen Vortrag halten in einer evangelischen Kirche. Namen lassen wir jetzt mal weg, aber war in Ostdeutschland und die Kirche war rabbelvoll. Und ganz vorne war ein Mann, jeder darf seinen Namen sagen, der heißt Thomas. Oder er hieß Thomas, ich glaube, der lebt schon lange nicht mehr. Thomas war ein genialer Typ, die Welt würde sagen, der war ein Landstreicher, Alkoholiker, Obdachloser, Penner. Für mich ist er Thomas. Und Thomas saß in der ersten Reihe, aber nur deshalb in der ersten Reihe, weil der Ausgang nebendran war, weil er ging während des Gottesdienstes ständig raus zum Rauchen. Ihr müsst euch vorstellen, da war eine Empore, die war voll. Die Kirche war voll. Und Thomas sitzt vorne mit der Kippe, ja, geht so hinten, ja, und dann geht er raus und dann raucht er, ja. Dann hat er reingeschaut, hinten hat's gedampft, ja. Und dann erzählte ich meine Geschichte über meinen Papa und er ging nicht mehr raus zum Qualm, sondern blieb da. Irgendwann, wir sitzen nebeneinander, kam der Klingelbeutel und sie haben den Klingelbeutel am Thomas vorübergetan und macht er vor der ganzen Er wollte auch was reintun. Und ich wusste, es könnte sein, dass es die letzten Groschen sind, die er reintat. Ja. Dann war Kirchencafé und der Thomas ging nicht mehr von mir weg. Oder ich von ihm. Ich habe den Kerl lieb gewonnen. Und dann hat er mir gesagt, ich hole dir jetzt einen Kaffee. Ja, aber der Mensch, der Kerl hat kein Geld. Ja. Sag ich, nein, ich bin's. Nein! Ich hole den Kaffee. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee ich an diesem Tag getrunken habe. Er einen zweiten Kaffee, einen dritten. Sag ich, Thomas, ich bestehe drauf. Sei also gut, dann wollte ich das nicht irgendwie ablehnen. Ich glaube, nach dem vierten, fünften Kaffee habe ich erfahren, der Kaffee ist kostenlos. Ja? Also, aber, ja, aber egal. Dann hat der Veranstalter gesagt, er würde uns gerne zum Essen einladen. Er hat gesagt, aber mein Kumpel muss mit, habe ich gesagt. Ja, das ist kein Thema, gell? Müssen wir halt noch mit dem Besitzer klären. Es war ein Grieche, gell? Ich ging dann voraus und habe dem Besitzer erzählt, dass ein Freund von mir dabei ist, der vielleicht nicht so in die Gesellschaft passt. Aber ich sagte, wenn der nicht rein darf, komme ich auch nicht rein. Er sagt, das ist völlig in Ordnung, wir sollen ein bisschen auf ihn aufpassen. Ja. Und dann sitzen wir im Biergarten drin. Thomas sitzt ganz schön mit uns am Tisch, waren 12 Leute mit Thomas. Dann gab es Salat, dann gab es Peperonis auf dem Teller. Und er nimmt die Peperoni, schmeißt nach hinten, ja. Ich habe gebetet, dass der Stiel niemand, also ich habe mit Stiel geworfen, ja, also der Stiel flog nach hinten und hat aber niemand erwischt. Und als dann die Hauptmahlzeit kam, hat er gesagt, ich bete. Ich bete. Und was er gebetet hat und wie er gebetet hat, es war nicht nur das Vaterunser und wie er es gebetet hat, alle haben geweint. Ich kann euch nicht erzählen, warum ich geweint, keine Ahnung. Mein Herz war berührt. Und dann weint er so arg und er sitzt neben mir und sagt, du, Micha, ich schäme mich meiner Tränen nicht, denn echte Männer können weinen. Echte Männer können weinen. Wisst ihr, was sie im Knast sagen? Männer weinen nicht. Ist es wirklich so? Ehrlich? Ich habe meinen Opa nie weinen sehen. Mein Vater habe ich einmal weinen sehen. Wisst ihr Männer, wenn ihr eure Tränen vor euren Kindern und Enkelkindern versteckt, dann werden die ihre auch verstecken. Da bin ich mir absolut sicher. Denn sie müssen ja stark sein, so wie du. Aber bist du stark, wenn du deine Tränen versteckst? Ehrlich? Gibt es nicht diesen Spruch, dass wenn wir nicht aussprechen, was wir lieben, dass wir vielleicht auch verlieren, was wir lieben? Ist da was dran? Wer soll der andere wissen, dass er geliebt ist, wenn er es nie hört? Ist es wirklich stark, wenn man das nie sagt? Ist es Stärke, ist es toll, wenn man nicht mehr lobt? Ist es wirklich so? Warum steht im Hebräerbrief, ermutigt euch jeden Tag? Warum ist das so? Und ich möchte euch da in eine Geschichte mit hineinnehmen. Ich habe vor 6 Monaten oder vor 7 Monaten einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Also wenn ich das Thema Herz anpacke, dann hat das jetzt eine ganz andere Bedeutung. Ja. Wenn ich davon spreche, das Herz zu öffnen, ich meine, das habe ich vor 7, 8 Monaten auch gesagt, aber es hat eine andere Bedeutung. Sein Herz auszuschütten, dein Herz zu teilen. Kurz nach dem Herzinfarkt ging mir der Bibelvers durch den Kopf, euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Die erste Nachricht, die ich meinen Freunden zugeschickt habe, war, heute ist mein Herz erschrocken. Oder am 21. Februar. Und ich erzähle euch die Geschichte, wie das war. Und zwar, ich war mitten in einem Vortrag drin. Ich habe eine Woche davor gebetet, Gott, bring mein Herz in Ordnung. Ich habe es aber anders gemeint. Er hat es irgendwie so wörtlich genommen. Ja. Übrigens, den Peter Neuer habe ich kennengelernt aus einem ganz einfachen Grund. Ich bete immer wieder für Menschen. Ob sie bekannt sind oder nicht, ist wurscht. Ich habe viele Straßenschläger, Alkoholiker, Drogensüchtige, wo ich dann irgendwann mal sage, jetzt fange ich für diese Person an zu beten. Und einmal habe ich, während diesen Gedanken hatte, habe ich seinen Sohn im Fernsehen gesehen. Und dann war in meinem Herzen, fängt es jetzt an, einfach mal für Manuel Neuer zu beten. Immer wieder für Manuel Neuer. 2, 3 Monate später sitzt er in meinem Vortrag. Ja. Und ich glaube, 6 Monate später fragt mich dein Sohn, wie habt ihr euch kennengelernt? Sage ich, willst du die ehrliche Antwort wissen oder die oberflächliche? Sehe die ehrliche, sage ich, ich bete seit 6 Monaten für dich. Ah, sagt er, was hast du vorgemacht? Weißt du, oder? Gebete haben Macht. Ja, und seht ihr, die Welt, ich muss ja ganz kurz mal meine Gedanken erzählen. Wir Christen haben ja ein kleines Problem, wenn wir von Jesus sprechen, dann sagt die Welt, ist jetzt ein bisschen eng. Ja, also das ist nur Jesus, aber ist ein bisschen eng. Ich kenne aber keinen Menschen, der beim Zahnarzt gesagt hat, dahinter tut mir irgendwas weh, aber ist egal, welchen Zahn sie rausziehen. Irgendeinen, Hauptsache sie ziehen einen raus. Da ist schon wichtig, dass der richtige rausgezogen wird, oder? Ja? Oder wenn du an der Kasse 68, 50 zahlen musst und die Verkäuferin sagt, dann machen wir 112. Ja, das ist mir nicht so eng, du. Das ist egal, Hauptsache man zahlt was, ja. Oder wer ist halt mit seiner Frau da, wenn ich fragen darf, außer der Peter? Wer ist mit seiner Frau da? Okay, ist meine wie heißt du, Elli, gell? Genau. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, du nimm dir doch heute eine andere mit, Hauptsache du hast eine Frau. Ja. Wisst ihr, was mir da mal einer gesagt hat bei einer Veranstaltung? Sagt er, okay. Ja, also, okay, ja. Ich möchte ganz kurz sagen, wer für mich Jesus ist. Mit meinen Worten. Mit Hauptabschluss 1,9. Ja. Aber mit dem Herzen, das ihn lieb hat. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um in einem kleinen, dreckigen, schäbigen Stall zur Welt zu kommen. Er hat die unendliche Weite des Himmels verlassen, um für ca. 266 Tage in einem begrenzten Raum oder dem Herzen einer Frau Platz zu nehmen. Mein Gott hing nackt am Kreuz, weil man ihn nicht mehr haben wollte. Mein Gott hat Füße gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Und mein Gott hat Frühstück gemacht für den einen, der ihn dreimal verleugnet hat. Und mein Gott fragt, hast du mich lieb? So einen Gott gibt es ein zweites Mal, ehrlich? Wirklich? Ist es wirklich egal? Also ich kenne keinen anderen. Ich kenne keinen anderen. Und ich sage euch eins, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, also der Name Yahweh, der Name Gottes, bedeutet in seiner tiefsten Übersetzung nicht nur ich bin, der ich bin, sondern ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Wenn meine Kinder Sorgen haben, sagen, Baba, uns geht's nicht gut. Oft habe ich gar keine Lösung, aber ich bin da. Als meine Frau einen schweren Autounfall hatte und meine mit Mühe und Not überlebt hat nach 2 Wochen und meine Tochter mit 16 Monaten, die in dem Unfall auch überlebt hat, habe ich bei ihr die Nächte verbracht im Krankenhaus. Ich konnte nichts gegen die Leberquetschung machen. Auch nichts gegen den Schien- und Wadenbeinbruch und gegen all die Verletzungen. Aber ich bin für dich da, ist da. Das kann ich, ja, da sein. Und wir Christen, ist einfach so ein Impuls, vielleicht ist es auch falsch, dann vergesst es wieder. Manchmal reden wir zu viel über Gott und über Jesus und vergessen einfach da zu sein. Du kannst auch Menschen wegtreiben. Ich bin für dich da, ist derjenige, der die Tür aufmacht. Ich bin für dich da, ist derjenige, der dir einen Platz anbietet. Ich lade dich zum Essen ein, wenn dich keiner mehr einlädt. Ich bin für dich da. Ich stehe dir zur Seite, wenn du gemobbt wirst, in Schule oder Beruf. Ich bin für dich da. Und vielleicht kann es passieren, dass Menschen dich darauf ansprechen, warum bist du für mich da, warum machst du das für mich? Denn Franz von Assisi soll gesagt haben, bekenne Christus, wann immer du kannst. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann mit Worten. Ich bin für dich da. Und mein Gott ist der, der für uns da ist. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, wie oft hat er in der Bergrettung erlebt, dass jemand in einer Felswand drin hängt, Stunden, Tage. Und als er dann sich vom Hubschrauber oder irgendwo abseilte und die Leute waren bei Bewusstsein, dann haben die gesagt, schön, dass sie da sind. Es braucht einen, der kommt, um zu retten. Und jeder, der in der Felswand drin hängt, kann sich nicht mehr selber retten. Da braucht es einen, der kommt, um zu retten. Genau, und diesen Jesus, den dürfte ich an diesem Tag erleben. Und zwar, ich habe gebetet, Gott, bring mein Herz in Ordnung. Und habe dann eine Woche später diesen Herzinfarkt, und zwar 5 Minuten von einer Herzspezialklinik weg. Also wenn ich zu Hause gewesen wäre und mir wäre schlecht geworden, dann hätte ich zu meiner Frau gesagt, du, ich leg mir jetzt hin, mir ist schlecht. Wisst ihr, was die Ärzte mir gesagt haben? Dann wären sie gestorben. Sie wären eingeschlafen und wären nicht mehr aufgewacht. Wäre es beim Autofahren passiert und ich wäre nicht neben raus, dann wäre nicht nur für mich vielleicht ein Schaden entstanden, sondern für andere vielleicht auch noch. So habe ich diesen Vortrag, es war ein Frauenfrühstück, da waren auch zwei Männer da, ich weiß bis heute nicht, was sie da suchten, ja. Und meine nette kleine Runde, es waren so 35 Frauen, ich schätze, die waren so zwischen 75 und so 85, 87, ist wirklich so, gell. Und ich habe die Geschichte von einem sterbenden Mann erzählt, die möchte ich später auch noch erzählen, und erzähle diese Geschichte übers Sterben und auf einmal merke ich, mir gehen die Lampen aus. Dann ging ich von der Bühne runter und setze mich hin jetzt und 37 Augenpaare schauen mich verwirrt an und nach einer Minute fragt eine ältere Frau, gehört das zum Vortrag? Ja. Nee, gehört gar nicht zum Vortrag. Ja. Sage ich, ich kollabiere, ich bin gleich weg. Da haben die mich hingelegt auf den Boden, kam der Notarzt, Notärztin, zwei sogar. Dann haben die mich ins Krankenhaus gebracht und auf der Fahrt ins Krankenhaus, kurz bevor wir dann an der Klinik waren, sagt die Ärztin zu mir, Herr Stahl, jetzt geht alles ganz schnell. Jetzt werden dann mehrere Leute kommen und von allen Seiten an Ihnen herumzerren, bitte vertrauen Sie uns. Dann habe ich das gemacht, vertraut, ich habe keine Ahnung, was da mit mir passieren sollte. Dann liege ich da in dieser Notfallaufnahme drin und dann haben die mich innerhalb von einer Minute total nackig ausgezogen. Aber total. Ja, total. Ich hatte nur meine C&A-Socken, die hatte nur an. Ja. Und es ist wirklich so, ich kaufe meine Socken immer bei C&A. Und alles von C&A. Ja, da, vor zwei Wochen die Hose. Ja. Das habe ich auch gekauft bei C&A. Ja. Nee, das habe ich bei Taco. Das ist von Taco. Habe ich bei Taco gekauft. Ja, 14 Euro, egal. Ja. Ja. Du kannst mich gar nicht auslachen, weil ich keine Magenklamotten habe, weil ich fühle mich so wohl in den Teilen, wenn die anderen merken, dass es dir nicht wehtut, dann suchen sie einen anderen Grund, wo sie dir wehtun können. Ja. Aber nur das an dieser Stelle, verletzte Menschen, beschenkte Menschen. Ja. Daran könnt ihr erkennen, wer Verletzungen mit sich rumdreht, über Klatsch und Tratsch und wenn man andere Menschen mit Worten oder Taten verletzt. Ja. Eigentlich müssten wir sie alle gesund knuddeln. Ja. Reagiert nicht auf das Böse großartig. Wenn es geht, knuddeln, Liebe aussprechen, für die Menschen beten. Ja, auf jeden Fall. Die haben mich dann innerhalb kürzester Zeit nackig gemacht, total. Und dann, wisst ihr, ich lag da nackt. Da schwirrten 3-4 Leute um mich rum. Und ich sag das, ich habe auch manchmal noch meine Probleme mit meiner Wertigkeit. Das gebe ich, obwohl ich Christ bin, es tut mir leid. Ja. Ich habe da alle paar Monate, habe ich da mal so auf Schwäbisch gesagt, ein Batscher, ja. Ja, da bin ich manchmal so 2-3 Tage so in Dunkelheit drin. Und dann hilft mir immer wissen, wer ich für ihn bin. Denn wenn du die Welt fragst, bin ich wertvoll. Es geht in die Hosen. Vor 4 Jahren haben Millionen Menschen in Deutschland unsere Nationalmannschaft auf den Straßen gefeiert und in den Medien. Als sie vor 6 oder 7 Wochen landeten, wisst ihr, was da manche, waren nur ein paar hundert am Flughafen übrigens. Gell? Da hat man welche interviewt, es waren 400-500. Wisst ihr, was die gesagt haben? Es tut mir leid, Peter, das zu sagen. Wann landen die Versager? Wann landen die Versager? Der Klitschko verliert nach 10 Jahren einen Kampf und die Leute schreiben im Internet, du bist eine Pfeife, ein Waschlappen und ein Versager. Eine Zeitung schrieb, einst saß er auf einem Thron, nun ist er ein Nichts. Pep Guardiola hat 7 Titel mit dem FC Bayern gewonnen, war zu wenig, hat die Champions League nicht gewonnen. Wenn du die Welt fragst, bin ich wertvoll, ich kann dir garantieren, es geht in die Hosen. Das Zweite ist, du kannst dich auch selber fragen, bin ich wertvoll? Also bei mir geht es ab und zu in die Hosen. Deswegen frage ich Gott, wer bin ich für dich? Und in der Bibel steht, Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Ihr könnt die reichsten Menschen sein. Es kann sein, es gibt dir gar nicht deinen Wert. Es kann sein, du bist berühmt. Und was passiert, wenn die Leute deinen Namen nicht mehr singen? Was ist dann mit dir? Warum kam Udo Jürgens immer wieder mit dem weißen Morgenmantel raus? Weil sein Bruder Manfred sagt, er war der einsamste Mensch in der Garderobe. Er brauchte nochmal die Bestätigung und den Applaus. Aber irgendwann verstummt jeder Applaus. Und wer ist dann noch da? Ich bin für dich da, ist da. Nicht, ich bin hoch weit oben und bin nicht für dich da. Der kann nicht da sein. Wie viele Menschen klammern sich an Glücksbringer? Seht ihr, ich habe mal 2 Stunden in meinem Leben gehabt, da hat man mich angerufen, deine Frau einen schweren Autounfall gehabt und deine Tochter. Und eure Freundin ist gestorben. Dann sage ich, was ist mit meiner Familie? Dann haben die gesagt, das wissen wir nicht. Wir können nur sagen, wir haben die Information, die haben noch gelebt. Und jetzt kommt es drauf an, worauf setzt du dein Vertrauen? Deine Glücksbringer. Ehrlich, hast du Glücksbringer? Stell dir doch mal, ich stelle mir immer die ganz einfache Frage, woher bringen Glücksbringer das Glück? Das will ich jetzt mal wissen. Was ist die Quelle? Der hat mir noch nie eine Antwort gegeben. Noch nie. Sterne. Was juckt die Sterne, wo ich gerade bin, ob ich gerade von Nürnberg bis nach Halen unterwegs bin? Was interessiert es Witter oder Jungfrau? Was soll es die interessieren? Wissen die, dass es mich gibt oder was? Und dass meine Familie gerade in Aalen um ihr Leben kämpft. Wer sollen die das wissen? Das ist doch ein Es. Und nicht das Du gegenüber. Ich brauche doch in den dunkelsten Stunden ein Du gegenüber. Da habe ich nur den einen, der sagt, ich bin für dich da. Der hat mir übrigens nie versprochen, dass mein Leben einfach wird. Sondern ich bin für dich da. Und mein Männerherz, das so viele Jahre eine Geheimsache war, das hat 2 Stunden zu ihm gerufen. Und so habe ich auch auf der Intensivstation, ich hatte so Sehnsucht nach Gott. Ja. Als der Arzt sagt, sie haben einen Herzinfarkt, ist vor mir ein Film abgelaufen, weil viele in meiner Verwandtschaft und weil letztes Jahr so viele in meinem Dorf gestorben sind, ein Herzinfarkt, dann hat es was mit mir gemacht. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ja, wir müssen Ihnen jetzt den Kabel reinschieben. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ganz frech, habe ich gesagt, ja, und wenn ich das nicht will? Da schaut er seine Kollegin an. Übrigens, ich habe nie nachgeprüft, ob er Arzt ist. Ich weiß es bis heute nicht. Der hat so ein Schild hier gehabt. Ich meine, so ein Schild ist gleich angebracht. Man hat schon gehört, aber ich hatte Vertrauen. Ich hatte Vertrauen zu einem Menschen, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber er hat gesagt, er ist Herzspezialist. Ich kannte den Mann nicht. Ich wusste nicht, was er so für Charaktereigenschaften hat. Aber ich habe ihm vertraut. Aber ich habe ihm gesagt, und wenn ich aber nicht möchte, dass sie mir ein Kabel reinschieben, dann guckt er die Kollegin an, guckt mich an, die Kollegin wieder, der hat echt gedacht, habe ich jetzt richtig gehört? Dann sagt er zu mir, ja, dann werden sie sterben. Und so ließ ich einen wildfremden Menschen an mein Herz ran, ganz nah. Und nach einigen Minuten sagt er zu mir, Herr Stahl, schauen Sie da oben auf den Monitor, Sie haben einen Herzinfarkt. Und seht ihr, ich habe oft in meinem Leben, ich habe Gewalt erfahren, Ablehnung erfahren, ich habe auf der Straße gelebt. Ich war in einer Scheinwelt unterwegs bei den Prominenten und Reichen, Bussi links, Bussi rechts und da macht man es mit 3 Bussis und da mit 4. Und ah, wie geht's dir? Ja, wunderbar, ja, und toll und super. Und in dieser kaputten Welt war ich ein kaputter Kerl. Ich habe die Leute gesehen, wenn die Scheinwerfer aus waren, wenn die Kamera aus waren, wie viele traurige Menschen habe ich gesehen. Ich war genauso traurig wie sie, weil ich hatte eine unversöhnte Familiengeschichte. Und als ich dann da lag und der Arzt mir sagt, da oben, da Herzinfarkt auf dem Monitor, da haben 2 Dinge sind in meinem Herzen vor sich gegangen. Mir hat alles leid getan, wirklich alles leid getan, was ich Menschen angetan habe. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist bei Sterbenden? Die Dinge, die sie nie gemacht haben, die plagen sie am meisten. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich habe keinen Frieden hier gemacht. Ich habe keine Zeit mit meiner Familie gehabt. Meine Freundschaften nicht gepflegt. Ich hätte nur gern das Baumhaus gebaut. Ich wäre nur gern in Urlaub gefahren. Immer und immer wieder höre ich all die Dinge, die sie nie getan haben. Wisst ihr, was mir ein Trost ist? Dass Gott nicht nur für meine Schuld bezahlt hat, sondern auch für die Dinge, die ich nie getan habe. Für die hat er auch bezahlt. Und dann, als mir eingefallen ist, weil sie alles Schlimmes getan habe, da habe ich wortwörtlich gebetet. Ich meine, ihr könnt es gerne, ich kenne sie nicht. Sie können jetzt schreiben, was sie wollen. Ich muss ihnen vertrauen. Ich vertraue ihnen genauso wie den Arzt. Wenn Sie heute schreiben, da war ein Spinner da, ja, dann wird das immer im Internet sein. Und die Leute werden Sie fragen, ja, vielleicht ist ein Spinner. Und selbst wenn dann sie, ich weiß, bei uns in Baden-Württemberg sagt man, Geschmäckle bleibt immer. Ja, das lege ich jetzt in Ihre Hand, ein Stück weit mein Leben. Ich habe folgendes gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte nur einmal sagen, wie lieb ich dich habe. Ich möchte nur einmal Ja zu dir sagen. Und ich habe mich an Tante Elfriede, die ist 85, die hat mir im Glauben erzogen, die hat schwer Demenz, die hat alles vergessen, sogar meinen Namen. Aber wenn ich mit Tante Elfriede bete, dann ist wieder alles da. Wenn ich die Kindergebete vor 40, 45 Jahren mit ihr spricht, die sind wieder da. Wenn ich im Auto großer Gott, wir loben dich spielen, dann singt sie mit. Unfassbar. Und meine Tante war fast 60 Jahre verheiratet. Und Onkel Heinz und Tante Elfriede haben sich immer wieder Ja gesagt, immer wieder. Der hat meiner Tante mit fast 80 Jahren auf der Bobosen aufgeklopft und hat gesagt, ei, lieb hab ich dich. Mein Goldschatz. Und so wie, als die goldene Hochzeit hatten, gingen sie nochmal vor den Altar. So habe ich zu Jesus auch gesagt, ich habe dich schon mal eingeladen. Ich wollte nur mal sagen, wie lieb ich dich habe. Und du hast doch mir versprochen, dass du immer da bist. Und dann liefen mir die Tränen raus. Und dann war für mich, ich kann euch das nicht erklären. Also der Peter und der Micha haben an diesem Buch mitgeschrieben. Ja, da kommt in ein paar Wochen ein Buch aus, Geheimsache Männerherz. Und dann schreibe ich in einem Beitrag, ich hatte Todesangst, aber ein paar Sätze später schreibe ich, falls ich gestorben bin, ich weiß ja, wo ich hingehe. Da hat einer, der das Buch schon vorab gelesen hat, ein Theologe, gesagt, das verstehe ich nicht. Einerseits hast du Angst gehabt und andererseits hast du Freude gehabt. Sag ich, ich verstehe es auch nicht. Ich kann das gar nicht erklären. Ich fange mal gar nicht an, das jetzt zu erklären. Ja? Ich bin manchmal so ein paradoxer Typ, einmal so und einmal so, und ich kann mir manche Dinge gar nicht erklären, aber so war es. Ist übrigens auch so, wenn ich den Menschen sage, Jesus war hundertprozentig Mensch und hundertprozentig Gott, dann sage ich, für sowas gehen? Bist du halt mit deinen Eltern da? Darf ich dich mal was fragen? Das war nicht ausgemacht, gell? Ist das dein Vater? Zu wie viel Prozent bist du dir sicher? Zu 100% bist du sein Kind. Wo ist deine Mutter? Zu wie viel Prozent bist du ihre Tochter? Du bist zu 100% ihre Tochter und zu 100% seine Tochter. Kannst du es erklären? Ich kann es dir erklären. Aber es ist so. Jetzt stell dir mal vor, du würdest sagen, nee, 50% bei ihm und 50% hier. Was denkst du, was das mit deinem Vater machen würde, wenn du sagen würdest, ich bin zu 50% seine Tochter? Würde das wehtun? Und irgendwie kann man es gar nicht erklären, gell? Aber es ist so. 100% und 100%. Vielleicht kann man es nur mit Liebe erklären. Und zu diesem Jesus habe ich gesagt, du hast mir versprochen, dass du für mich da bist. Und auf einmal habe ich eine Nähe gespürt. Ich konnte ja einen Großteil meines Lebens nicht weinen. Ich habe im Sicherheitsdienst gearbeitet. Keiner durfte wissen, wie es mir geht. Ich war ein Passt-schon-Typ. Ja, man fragt die Leute, wie geht's dir? Ja, passt schon. Mittlerweile fragt man das gar nicht mehr. Jetzt hat man eine andere, wisst ihr, was man jetzt macht? Na, alles gut? Nö. Nee, gar nicht. Vieles ist gut, aber alles ist nicht gut. Und ich habe einfach geweint. Und ich hatte dann drei Wochen Depressionen, wie ich habe sowas noch nie erlebt. Ich konnte keinen Menschen mehr sehen. Ich kam irgendwann mal nach einiger Zeit aus dem Krankenhaus raus, konnte keinen Menschen mehr sehen, konnte nicht mehr einen Tisch zu Hause decken. Aber ich bin für dich da, war da. Bin dann irgendwann mal zu meiner Ärztin gegangen, habe gesagt, Frau so und so, eine tolle Ärztin, sage ich, ich habe immer Angst, weil ihr habt gesagt, wenn es im Schlaf passiert, wäre ich gestorben, jetzt kann ich mir einschlafen. Sagt sie, warum? Ja, sage ich, habe Angst, dass wenn ich im Schlaf vielleicht sterbe, das merkst du doch dann nicht. Ja? Das hat mir auch nicht so richtig weitergeholfen. Und dann habe ich etwas erlebt, das war einige Wochen nach dem Herzinfarkt. Übrigens in dieser Zeit habe ich zwei Herzspezialisten kennengelernt, die sind super, ja. Und zwar Dick und Doof. Ich habe mir 10, 15 Folgen von Dick und Doof angeschaut, ja. Ich habe nur noch gelacht. Ich habe manchmal mein Herz total vergessen. Weil ich habe mich so aufs Herz konzentriert, dass es wehgetan hat. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Herzinfarkt, ja. Aber dann habe ich Dick und Doof angeschaut und die Schmerzen waren weg. Ja, ist kein Spaß. Ja. ja, heute weiß ich, sind zwei super Herzspezialisten, ja. Und nach 3-4 Wochen habe ich zum ersten Mal in der Gemeinde sprechen dürfen. Da hat jemand gesagt, Mensch, willst du deine Geschichte erzählen? Und bevor ich sprach, kam ein Mann mit ungefähr 60 Jahren zu mir her und hat zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass Jesus im größten Sturm mal im Boot geschlafen hat? Auf einem Kissen. Auf diesem Kissen ist noch Platz, hat er gesagt. Leg dich doch einfach mit Jesus jetzt immer schlafen. Der kannte meine Geschichte nicht. Und wisst ihr was? Ich habe mal auf das Kopfkissen geschaut, es ist Platz für die ganze Welt. Und dann ist mir eingefallen, wie mit Laura, als sie den Unfall hatte. Wir lagen auf einem Kissen. Ich bin für dich da, war da. Und ab diesem Zeitraum konnte ich besser schlafen. Also das gibt mir so viel Ruhe, zu wissen, ich bin nicht allein. Ich habe mal einen 52-jährigen Polizeibeamten im Sterben besucht. Der wollte zu meinem Vortrag kommen, hat keine Kraft mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, dann kommt der Vortrag zu dir. Dann stand ich an seinem Bett. Er hat 5 Jahre davor Jesus in sein Herz eingeladen. Und er sagt mir Folgendes, sage ich, hast der Welt noch irgendetwas zu sagen, aus deinem Herzen für die Männerherzen? Er bäumt sich auf mit letzter Kraft. Ich weiß noch wie heute, wir haben uns so die Hand gegeben, so. Haben uns hochgezogen. Sein 11-jähriger Sohn war dabei, zu dritt haben wir gebetet. So wichtig. Hat vor seinem Sohn geweint, seine Schwäche bekannt, aber auch seine Stärke, dass Jesus seine Stärke ist. Und da sagt der Vater mir, sag den Leuten in Zukunft Folgendes. Am Ende, wenn alle gegangen sind, Jesus bleibt. Er ist der Ort, zu dem du hinkommen kannst mit allem, was dir schwer ist. Und dann sagt er, weißt du, Micha, ob ich jetzt lebe oder sterbe? Ich habe das Leben gewonnen, denn ich habe Jesus in meinem Herzen. Und das ist es, ja. Das ist es. Ich bin nicht allein. Das heißt nicht, dass mein Leben einfach ist oder dass bei mir alles super läuft. Gar nicht. Und dann brauchen wir, ich sage es jetzt mal für die Männer, weil wir haben ja dieses Thema Geheimsache Männerherz, wir brauchen einen Maßstab. Ja. Wie dürfen Männer überhaupt sein? Und da habe ich mir das angeschaut, was im Garten Gethsemane war. Und da lag Jesus im Dreck. Der hat geweint, der hatte Blut geschwitzt vor Angst. Die Theologen streiten sich, welche Angst er hatte, ob er die Angst der Welt durchlebt hat oder seine eigene Angst. Er hatte Angst. Und er hat aber seinen Freunden gesagt, sie sollen mitkommen und beten. Hast du jemanden, dem du alles sagen kannst, wo sagen kannst, du, mir geht's nicht gut, kannst du für mich beten? Das ist mal wichtig. Und dann steht in der Bibel drin, dass eine große Schar von Soldaten kam. Hat von euch jemand eine Ahnung, wie viele Soldaten da kamen? Wie viele? Was sind viele? Wenn du jetzt sagst, da draußen in Schlägerei, die Polizei sagt, wie viele sind, sagst du, viele. Ja. Aber pass auf, ich habe gehört, ich weiß nicht, bestimmt 200, aber es gibt auch Theologen, die sagen, eine Kohorte, das sind 480. Jetzt machen wir aber mal ein bisschen weniger, sagen, es wären nur 30 Soldaten, okay? Also machen wir jetzt mal wirklich mal weniger. Ich habe früher einen Sicherheitsdienst gehabt, über viele Jahre hinweg. Wenn ich auf einer Veranstaltung war und es kam ein Funkspruch, Schlägerei in der Bar, dann habe ich 2-3 Leute hingeschickt. Oder einen großen. Ich habe keine 30 hingeschickt. Warum schickt man denn 30 Soldaten hin oder 200 oder 400? Warum macht man das? Weil man wahrscheinlich Angst hat, puh, da ist ein Typ, der hat Feuer. Ich höre oft von den Menschen, Jesus war so lieb und nett, ein Wanderprediger. Wenn bei uns in der Stadt einer randaliert, ein Wanderprediger und Stress macht, da kommt wahrscheinlich ein Streifenwagen. Da kommt nicht die Bereitschaftspolizei mit 10 Mannschaftsbussen. Warum schicken die? Warum schicken die zu einem, der gerade noch im Dreck lag und geweint hat, so viele römische Legionäre? Warum machen die das? Ich glaube, die haben gehört, wie er sprach ohne Mikrofon zu Tausenden. Ich glaube, da waren ein paar dabei, die haben ihm die Hand gegeben. Und oh, ein Zimmermann, der gibt dir aber schon anständig die Hand. Da. Ich glaube, die haben gesehen, wie er den Tempel ausgemistet hat. Denn mit Jesus selber war das Allerheiligste im Tempel. Der hat Tische umgeworfen. Keine IKEA-Klapptische. Ja. Wisst ihr, was mich begeistert? Dann steht diese Armee in dem Garten drin. Der Judas geht voraus. Und wisst ihr, wie Jesus den Judas begrüßt? Mein Freund. Denkt an den Menschen, der euch am meisten wehgetan hat und am meisten enttäuscht hat. Denkst du jetzt auch, mein Freund? Mein Freund. Unfassbar. Ist für alle Menschen will er Freund sein. Für alle Menschen. Und dann fragt er die Soldaten, wen sucht ihr? Und das finde ich immer so toll. Jesus fragt immer und immer wieder Dinge, obwohl er alles weiß. Er hat auch den Petrus gefragt, liebst du mich? Dreimal. Er wusste es. Aber wisst ihr, manchmal frage ich meine 9-Jährige, hast du der Baba lieb? Ich weiß es, ich muss ja nicht fragen. Aber ich brauche das. Ich kann es gar nicht erklären. Ich brauche das. Ich glaube, vielleicht hat er deswegen gefragt. Was sich so sehr nach unserer Liebe sehnt. Väter sind so, glaube ich. Und dann sagen die, sie suchen Jesus von Nazareth. Und er sagt, ich bin es. Wisst ihr, was da drin steht im Johannesevangelium? Sie wichen zurück. Sie, die Armee, fiel zu Boden. Wich zurück und fiel zu Boden. Ich möchte ganz besonders den Männern ins Herz rufen, du darfst sogar im Dreck liegen und weinen. Aber steh wieder auf. Sei dir deiner Identität bewusst, wer du bist. Steh wieder auf. Lass dir von niemandem einreden, du darfst keine Angst haben. Lass dir von niemandem einreden, Männer weinen nicht. Wenn der Mann aller Männer, der Herr aller Herren, das Alpha und das Omega, der König der Könige im Dreck liegt und weint, dann darfst du und ich das auch. Ich schäme mich da nicht mehr dafür. Ich habe mich 37 Jahre verstellt für diese Welt. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, die Welt verstellt sich auch für mich. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Das müssen Sie jetzt, dürfen Sie mir nicht schreiben, das sind Sie Internas, ja. Ich habe ja 2006 beim Papstbesuch für die Diözese Regensburg gearbeitet und da habe ich mit einem Kollegen mal einen Test gemacht. Und zwar, wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal ohne Akkreditierung raus, nur mit Akkreditierung, das sind früher so Fremdwörter, die konnte ich früher gar nicht, aber jetzt habe ich mich da eingelesen, ja. Ich habe jetzt auch ein paar Fremdwörter drauf. Gell? Die bringe ich manchmal so. Gell? Und ja. Aber es war ein sehr, sehr guter Abschluss damals. Ja. Übrigens, meine Tochter kommt demnächst nächstes Jahr in die 5. Klasse. Weißt du, nach welchem Maßstab wir entscheiden, auf welche Schule sie geht? Dort, wo sie glücklich wird. Der Rest interessiert mich gar nicht. Der Rest interessiert mich gar nicht. Ich will, dass mein Kind glücklich wird. Das ist alles. Und auf welcher Schule sie war, keine Ahnung. Ich möchte nur, dass sie glücklich wird. Das ist alles. Meine Maus will Floristin werden. Da verdienen wir, glaube ich, keine 1.000 Euro. Aber ihre Sehnsucht wird gestillt sein. Das garantiere ich euch. Man muss deinem Herzen folgen. Ja, auf jeden Fall. Wo sind wir stehen geblieben gerade eben? Was habe ich gerade erzählt? Akkreditierung, genau, richtig. Genau. Und dann... Wisst ihr, wie weit wir gekommen sind? Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben nur an so ein Headset gehabt, ohne Sender, das haben wir in eine Tasche reingetan. Das war nur ein Kabel im Ohr und jeder hat gedacht, du gehörst dazu. Wisst ihr, wie weit wir gekommen sind? Wir standen neben Papst Benedikt, umringt von Sicherheitsleuten. Später habe ich mir gedacht, wer sagt mir, dass die anderen dazugehört haben? Letztendlich weiß es auch nicht, ja. Ja. Mensch, was war ich für ein Schauspieler oft. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich euch nur sagen. Und ich habe heute etwas mitgebracht und dann möchte ich euch die nächsten Sachen erzählen. Ich habe vor einigen Jahren in Wetzlar einen Vortrag gehalten und nach meinem Vortrag kam eine 83, 85-jährige Lady auf mich zu, sehr eindringlich, und hat zu mir Folgendes gesagt, sagt sie, Micha, dein Vortrag hat mich sehr berührt, aber du musst den Männern und den Jugendlichen noch etwas beibringen. Sage ich, was ist das? Das war so bewegend. Die Tugenden der Ritterlichkeit. Die Tugenden der Ritterlichkeit. Ich habe nie davon gehört. Mein Name Stahl kommt übrigens von stählerner Rüstung. Ich bin aufgewachsen auf einer Ruine. Ich hab keine Playstation braucht. Das war meine Playstation. Und ich muss das mit euch teilen. Ich muss euch immer aus meinem Herzen berichten. Ich war vor kurzem bei der Verwandtschaft auf Besuch und habe den 13-Jährigen gesehen. Ging in sein Zimmer rein, Kopfhörer auf. Und da hat er ein Kriegsspiel gehabt. Und er so. Ich habe nicht gelacht. Ich habe heute auf der Fahrt noch gesagt, ihr könnt wirklich weinen. Stundenlang sitzt er vor dem Ding. Studien besagen, 7,5 Stunden verbringt heute, ich weiß nicht welche Studie, aber Stunden. Ich war früher auf der Ruine. Ich habe ein Holzschwert gehabt. Mein Onkel hat gesagt, wenn du mal 6, 7 Jahre bist, dann kriegst du von mir ein Taschenmesser. Wisst ihr, das sind seine Worte, ja. Ein gescheiter Bub braucht ein Taschenmesser. Da haben wir meine Sachen selber geschnitzt. Und mit 12, weiß nicht, ob ihr es kennt, das Rambo-Überlebensmesser, wer kennt das noch? Hast du es gehabt, oder? Hey, da konntest du den Gürtel durchmachen, da bist du so. Wenn ich aus dem Haus bin, woher haben wir ein Messer? Da war auf der einen Seite die schneidende Klinge, auf der anderen Seite eine Säge. War wichtig, weil bei den Playstations, wo ich unterwegs war, da gab es Bäume, da gab es Äste, da hat man sägen müssen. Oben war ein Kompass. Wie oft habe ich mich in den Wäldern verirrt? Da braucht man einen Kompass. Und den Kompass konntest du runterschrauben. Da war Nähzeug drin. Dass, falls du mal verletzt wirst wie Rambo dort in dem Felsen, dass du dich selber nähst. Stell dir mal vor, heute würde durch Iserlohn 3, 4 Jungs mit 12 Jahren mit so einem Messer rumlaufen. Breaking News. Was ist passiert? Ich frage uns, was ist passiert? Ich bin seit 25 Jahren Trainer für Selbsthilfe. Unsere Kinder kennen keinen Purzelbaum mehr. Die meisten Kinder können keinen Purzelbaum mehr. Rückwärts joggen, Fehlanzeige. Körperspannung, Fehlanzeige. Was ist passiert? Wo sind die Abenteurer? Wo sind die Helden? Wo sind sie denn? Was ist passiert? Und ich werde nicht müde werden, das zu sagen, was ich jetzt sage. In so vielen Ländern habe ich die Jungs gefragt, es geht heute um Geheimsache Männerherz. Ich hoffe, die Frauen verstehen, das ist das Thema heute. Ja. Ich habe so viele Jungs gefragt, was würdest du am liebsten mit deinem Vater machen? Mit deinem Opa? Mit dem coolsten Freund in deinem Leben? Egal in welchem Land ich war, egal welche soziale Schicht, kein einziger wollte PlayStation. Keiner wollte Xbox. Keiner wollte World of Dingenskraft, Minecraft, Deinkraft, unsere Gruft, ja, Fortnite oder Fortnite, wie es heißt, keine Ahnung. Kein einziges Kind, keines, wirklich. Es war nicht ein einziges da. Weißt du, wenn du das Herz deines Sohnes wissen möchtest, was da vor sich geht, wenn du manchmal das Gefühl hast, das Herz deines Sohnes ist zur Geheimsache geworden, du weißt nicht mehr, was da los ist, hast du schon von deinem Herzen berichtet? Zu mir kam mal ein Mann, hat es nie vergessen, erfolgreicher Geschäftsmann bei uns in der Gegend, ich nenne ihn Peter, der kam mit seinem 15-jährigen Sohn. Er hat mir gesagt, Micha, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, ich kann nicht mehr. Diese Woche rief die Schule an, er schafft die Schule dieses Jahr nicht, habe ich nicht gewusst, ich hatte keine Ahnung von seinen Noten. Dann hat man mir so beiläufig erzählt, dass er seit Jahren gemobbt wird, habe ich auch nicht gewusst, mir sagt man nichts. Er sitzt jeden Tag stundenlang vor dem Dreck. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich bin planlos. Keine Kraft mehr, sagt er. Dann habe ich gesagt, Peter, hast du deinem Sohn schon mal gesagt, wie lieb du ihn hast? Wisst ihr, was mir alle sagen? Das weiß der. Hast du es auch schon mal gesagt? Er sagt, wir Schwaben können das nicht. Mittlerweile habe ich festgestellt, es gibt keine Region in dieser Welt, wo man sich Liebe ausspricht. Keine. Die Schweizer sagen, wir Schweizer können das nicht. Habe ich wortwörtlich gehört. Die Ostdeutschen sagen, wir Ostdeutschen können das nicht. Mir ist noch keine Region begegnet, wo man sagt, ja, wir können das. Hier in der Gegend wurde das gemacht. Noch nie. Noch nie. Könnte man ändern, ja. Da habe ich den Mann gefragt, hast du vor deinem Sohn schon mal geweint? Nee, noch nie. Ist das wichtig? Ich glaube schon. Und hast du deinem Sohn mal von deinen Niederlagen berichtet? Nein. nach einer Stunde intensiven Gespräch, nachdem ich mein Herz ausschüttete von meinem Versagen, da steht der Vater auf und sagt zu seinem Sohn, Bur, sagt er, ich muss dir was sagen. Ich habe nur Hauptschulabschluss. Der Sohn sitzt da und sagt, ehrlich, das habe ich alles in Abendschule nachgemacht. Und ich will dir sagen, ich bin über Jahre gemobbt worden. Ich hatte keinen einzigen Freund. Und als die Schule diese Woche anrief, war es meine Geschichte. Und dann nahm es sich in den Arm und er spricht seinem Sohn zum ersten Mal Liebe aus und weint mit ihm. Du willst einen Teil des Herzens deines Sohnes wissen? Zeig ihm dein Herz. Zeig ihm dein Herz. Erzähl ihm, dass du von einem Mädel verlassen worden bist. Dann kommt er mit seiner Verlassenheit zu dir. Sag ihm, dass du gemobbt wurdest, wenn es wirklich so war. Dann wird er von sich erzählen. Erzähl von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von deiner Unsicherheit. Und da hatte ich mal einen Italiener, der kam so aufbrausend zu mir, der hat gesagt, oh, Michael, sagt er, mein Sohn wurde erwischt, ist eine Schande für die Familie, Schande. Sei was passiert? Ah, sagt er, der wurde erwischt, ah, Clown und Joint, alles. Ah, ich schäme mich für meinen Sohn. Da habe ich gesagt, du, hast du früher auch mal gekifft? Ja, habe ich schon mal gekifft, ja, habe ich schon gekifft. Ja. Sag ich, hast du mal geklaut? Ja, habe ich auch geklaut, aber ich bin nie erwischt worden, sagt er. Habe ich gesagt, hast du ihm schon erzählt? Er sagt, bist du wahnsinnig? Ja. Ja. Erzähl's ihm. Erzähl von deinen Niederlagen, mit deinen Erfolgen treibst du die Leute weg. Irgendwann will keiner mehr hören, was du von Angeber bist. Aber wenn du dein Herz öffnest, das ist viel wichtiger. Und so möchte ich euch von seinen Tugenden berichten. Wisst ihr, was die Tugenden der Ritterlichkeit sind? Treue. Großzügigkeit. Würdevolles Leben. Steht schon im Artikel 1 des Grundgesetzes. Dienstbare Liebe und hingebungsvolle Liebe. Und da habe ich mir gedacht, den meinen Jesus. Das ist Jesus. Unsere Jungs und unsere Männer kennen die Tugenden der Ritterlichkeit nicht mehr, so die Aussage der Frau. Haben wir jetzt aber Zeit, dann liegt es an uns. An uns Männern liegt es. An uns Männer. Jetzt möchte ich euch die Geschichte von Fritz erzählen, der diese Tugenden kurz vor seinem Tod erlebte. Das ist die Geschichte, die ich erlebt habe, die ich erzählt habe beim Frauenfrühstück in Tübingen. Und während ich diese Geschichte erzähle, wäre ich selber gestorben. Eines Tages rief mich eine Frau an, Freundin von mir, über 50, und sagt mir, du, mein Vater stirbt. Aber ich kenne das Herz meines Vaters nicht. Er hat nie über Gefühle gesprochen, hat nie geweint. Ich weiß auch nicht, wie er glaubenstechnisch steht. Ich keine Ahnung, ich weiß nichts von ihm. Ich weiß, dass er ein Macher ist, ein Schaffer. Und als er die Diagnose Krebs bekam, da muss er gesagt haben, ich brauche keinen Krebs. Solange ich Schaffer komme, bin ich gesund. Wer es nicht versteht, solange ich arbeiten kann, bin ich gesund. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, du kannst nicht mehr arbeiten. Aber du kannst es jetzt raussuchen. Willst du bei mir im Krankenhaus sterben oder zu Hause? Er hat gesagt, er möchte zu Hause sterben. Da habe ich ihn zu Hause besucht. Er lebte auf einem Berg und er saß neben seinem Bett. 90% aller Menschen sterben übrigens in einem Bett. Die meisten Sterbende, die ich besuchen darf, die liegen dann darin, aber er saß da. Und wisst ihr, was ich immer gerne mache? Ich schaue den Menschen in die Augen. Und jetzt kommt eine ganz große Bitte an euch. Und gebt es bitte der Welt weiter. Wenn du jemanden kritisieren möchtest, völlig in Ordnung. Wenn du mit jemandem schimpfen willst, darfst du auch. Willst du jemanden beleidigen, mach's auch. Das ist okay. Aber sag es ihm ins Gesicht. Mach das nicht über WhatsApp. Mach das bitte niemals. Schreib diesen Menschen auch keine E-Mail. Und schreib es bitte nicht bei Facebook oder sonst irgendwas. Denn sonst gehen die zwei wichtigsten Dinge verloren. Der Blick in deine Augen, da sehe ich doch, aus welchem Holz du bist. Du kannst mir viel erzählen. Da. Mein Vater früher besoffen heimkam, stand ich innen am Fenster an dieser Hütte, an dieser Höhle mit Scheiben. Dann habe ich von außen, von innen nach außen geschaut und habe nur in seine Augen geschaut. Dann wusste ich, heute knallt es oder heute knallt es nicht. Und als er reinkam, habe ich immer gelauscht. Ich hatte kein Zimmer. Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, bis ich 14 war. Habe ich immer gehört, wie redet er mit der Mama? Und an der Stimmlage wusste ich, heute knallt es oder heute knallt es nicht. Wenn du einem Menschen in die Augen schaust und den Klang der Stimme hörst, dann weißt du, wie du dran bist. Es geht verloren. Wir zerstören uns, quälen uns bis zum geht nicht mehr, wir diffamieren uns. Und hier fehlt die Liebe. Und deswegen die ganz große Bitte. Seht ihr, ihr seid für eure Kinder nicht nur Mama und Papa, ihr seid viel mehr. Ihr bringt ihnen bei, wie seid ihr Kinder, wie seid ihr Söhne und Töchter. Wenn du von deinen Eltern nichts sprichst, hast du eine Menge erzählt. Ihr lebt ihnen vor, wie bist du Bruder und Schwester. Es gibt so viel Krieg in dieser Welt, jetzt in Idlib, in Syrien, 3 Millionen Menschen in Gefahr. Und in Deutschland gibt es 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit. Die Leute fragen mich, ja, was ist mit Syrien und Nordkorea? Sag du, ich weiß es nicht. Was ist mit dir und mit deiner Schwester? Hast du schon gesagt, wie lieb du sie hast? Hast du deinem Bruder schon gesagt, wie lieb du ihn hast? Also ich meine jetzt die biologischen Geschwister. Und spätestens da, da tun sich Abgründe auf, Abgründe. Man wünscht sich eine bessere Welt und kann nicht mal in der eigenen Familie Liebe aussprechen. Aber ich habe vergessen, die Schleifen, die sind, am Schluss haben wir ja noch die Schleifen. In Liebe oder in Dankbarkeit. Da kann man unser Herz wieder öffnen, weil da müssen wir niemand in die Augen schauen. Aber wenn man dem anderen gegenübersteht und sagt, ich habe dich lieb und ich möchte mich bei dir bedanken für alles. Oh, das ist schon, ich habe dich lieb, da reagiert die Welt komisch. Deswegen schaue ich gerne in die Augen, da weiß ich, wie ich dran bin. Und der Fritz, der habe ich in die Augen geschaut, der Mann war gelb von oben bis unten, die Hände waren schwarz. Und nach einiger Zeit waren wir sofort beim Thema und habe gesagt, Fritz, also er mochte mich deswegen sehen, er hat einmal einen Vortrag von mir erlebt und hat zu seiner Tochter gesagt, den Michael, den Morgi. Und dann habe ich gesagt, wenn er mich mag und wenn er möchte, dann besuche ich ihn. Und so saß ich dann an seinem Tisch, ich hatte Tischgemeinschaft mit ihm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Tische sind so wichtig und wertvoll. Schaut, dass er einmal am Tag miteinander am Tisch sitzt. Schaut euch mal ein Fotoalbum an, ich garantiere dir, achte mal nicht auf die Menschen, sondern du wirst so viele Tische sehen wie noch nie in deinem Leben. Hier findet Versöhnung, Identität statt, Aussprache, Kennenlernen. Wie geht's dir gerade eben? Schaut mal ein Fotoalbum rein, wenn ihr noch einen habt. Schau doch mal rein da. Und so saß ich mit Fritz am Tisch und habe ihn gefragt, Fritz, weißt du eigentlich, wenn du jetzt dann gehst, wohin geht's? Seht ihr, die Schlauen, die bei Vernunft sind und die diskutieren, die können dich zu Tode diskutieren, da habe ich auch schon dazu gehört, ich diskutiere nicht mehr. Wisst ihr, was der sterbende Mann mir gesagt hat? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich will einen Himmel. Ich will einen Himmel. Manchmal sage ich auch zu den Leuten, du, wenn du von Jesus gar nichts wissen willst, ich meine, warum willst du dann einen Himmel? Wenn du hier mit ihm nichts zu tun haben willst, warum willst du dann die Ewigkeit mit ihm verbringen? Ist ja unlogisch, oder? Es muss ja grausam für dich sein. Du. Ja, es muss ja grausam sein, wenn er im Leben mit dem nichts zu tun haben will und dann soll er mit ihm die Ewigkeit verbringen. Also das verstehe ich da gar nicht, dass die Leute dann den Himmel wollen. Also ich verstehe es halt nicht, ja. Ich habe dem Fritz gesagt, ich will schon Himmel. Sag ich, da, schon, aber ich bin mir gar nicht sicher. Und nach einer Dreiviertelstunde, wir haben über vieles gesprochen, wirklich von Mann zu Mann. Der Mann konnte keine Nähe zulassen. Die meisten Männer können keine Nähe zulassen. Geh mal ins Altersheim. Ich weiß nicht, ob du einen Papa oder Opa hast, egal wie alt, versuch mal die Alten zu drücken. Die können das nicht. Mein Opa kam aus dem Krieg, der kam aus der Gefangenschaft zurück und ehrlich gesagt, ich glaube, er war bis zum letzten Tag seines Lebens in Gefangenschaft. Der konnte nicht den Arm nehmen, hat mir ihm nicht beigebracht. Ich Depp konnte es ja auch nicht 37 Jahre. Ich habe immer gewartet, bis andere sich verändern, bevor ich mich selber ändere. Und dann, nach einer Dreiviertelstunde, sagt der Fritz zu mir im Schwäbischen, Ich werde den Blick nie vergessen. Tätsch noch vor mir beten. Ich übersetze gleich. Dieses Wort Tätsch. Ich habe mir überlegt, was heißt das? Würdest du? Nein, würdest du nicht. Da hat mir mal einer gesagt, das heißt, tätest du. So liebevoll. Tätsch. Tätsch noch vor mir beten. Dann habe ich gesagt, sollen wir es jetzt sicher machen? Das machen wir doch so. Und der Mann, der keine Nähe zulassen, der nicht weinen konnte, der nicht über sein Herz sprechen konnte, es ein Leben lang eine Geheimsache war. Unsere Hände verwurstelten sich ineinander und er betete Folgendes. Lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es gedacht hast. In vielen Dingen habe ich Glück, Anerkennung und Wertschätzung gesucht, doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du auch für das bezahlt hast, für das, was ich nie getan habe. So lade ich dich ein in mein Herz, fülle es aus mit deiner Liebe und bleibe bei mir, bis ich sterbe. Da guckt er mich an, wir beide haben geweint. Da sage ich, Fritz, jetzt ist sicher. Seht ihr, Gott macht nichts gegen unseren Willen. Er hat uns so lieb hat er uns. Er macht nichts gegen deinen Willen. Du willst ihn nicht haben, das darfst du. Das ist Liebe. Das ist ja das Schöne an der Liebe, dass man sie ablehnt. Oben auf Golgatha, da hängt einer am Kreuz, aber der abgelehnt. Das ist Liebe. Hier hängt die Liebe in Person. Die Welt hat gesagt, brauchen wir nicht, ist ja egal, an was man glaubt. 39 Peitschenhiebe, Nägel durch Hände und Füße, die Barthaare mit der Wurzel herausgerissen, ins Gesicht gespuckt und einen Stock auf den Kopf geschlagen. So viel Ablehnung. Und weißt du, was er macht? Er liebt uns. Du kannst nicht etwas machen und etwas nicht machen, dass er dich mehr oder weniger liebt. Das geht gar nicht. Er liebt dich. Und es gibt dieses Kirchenlied, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Nein, ich glaube, es ist falsch trotzdem. Sondern weil er dich kennt, liebt er dich. Weil Gott dich kennt, hat er dich lieb. Mit allem, was in deinem Leben nicht so toll ist. Er ist der Kardiologe aller Kardiologen. Er ist der Herzspezialist. Ihn habe ich an mein Herz gelassen, vor vielen Jahren, dass er es in Ordnung bringt. Wer sonst? Und dann laufe ich weg, Fritz und ich, wir haben geweint, und ich laufe dann weg, und dann merke ich, etwas ganz Wichtiges habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe ihn noch gar nicht in den Arm genommen. Er schaut aus seinem Fenster raus und ich habe mich von hinten an ihm rangepirscht und habe ihn geknuddelt. Unsere Wangen klebten aneinander. Ich bin für dich da, ist da. Seht ihr, es kann sein, dass du ein Engel von anderen bist, wenn du ihn tröstest, wenn du ihm zuhörst, wenn du ihn in den Arm nimmst. Das ist die Liebe Gottes. Da hast du ihm das ganze Evangelium gebracht. Das Evangelium ist, dass Gott da ist, dass er uns liebt, dass er den Tod besiegt hat und dass er immer bei uns ist. Das ist das Evangelium. Wir sind nie allein. Am Abend rief mich die Tochter an und sagt, Micha, keine Ahnung, was passiert ist heute. Mein Papa hat mir heute zum ersten Mal mit 52 Jahren gesagt, wie lieb er mich hat. Sie ging zu ihrem sterbenden Vater und hat gesagt, Daddy, I love you. Und er nimmt sie in den Arm und sagt, I love you too. Und die Welt sagt mir, diesen Satz aussprechen ist nicht wichtig. Ehrlich, wirklich? Warum schreibt das dann auf die Grenze drauf? Warum nicht im Leben? Ermutigt euch wieder. Wenn dir das Lächeln der Verkäuferin gefällt, dann sag es ihr. Sie haben ein schönes Lächeln. Wenn dein Tankwart um die Ecke ein freundlicher Mann ist, sag es ihm doch. Auf was wartest du? Wenn du einen netten Kollegen hast, wartest du dann auch wie die anderen, die sagen, oh, heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen. Ich werde ihm ein ewiges Andenken halten. Solange er lebt, hört er wahrscheinlich, du, jeder ist ersetzbar. Jeder da, also du da. Du, wenn du Kolusch mehr hast, wenn du nicht mehr kannst, kannst du vergehen, gell? Wenn er stirbt, dann hört er, dass er unersetzbar ist. Er ist nicht ersetzbar. Und ich frage mich immer, all die Lobeshymnen, was würde aus unserer Welt werden, wenn wir das einander aussprechen würden, solange wir noch leben? Auf was warten wir eigentlich? Ein, ich danke dir, ein, ich hab dich lieb, ein, schön, dass es dich gibt. Wir haben heute oben, wir waren zum Abendessen eingeladen. Übrigens, vielen Dank für das tolle Essen, für die Liebe. Dann haben wir gebetet und ich habe gebetet. In der Bibel steht, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Alle Dinge, meine Armut, meine Obdachlosigkeit, die Schläge, die Ablehnung, die Tritte, der Unfall meiner Familie, mein Versagen als Vater, meine Schuld, die ich auf mich geladen habe und der Herzinfarkt, alles dient, ja, heute dient es mir zum Besten. Denn ich bin mit Leuten zusammengekommen, die kannten meine Geschichte nicht. Die haben gesagt, ja, du hast gut reden, dir geht's immer gut. Nein, nein, nein. Sein Vater war Alkoholiker. Er wurde manchmal schwerst misshandelt. Ach so, das habe ich nicht gewusst, sorry, ja. Aber du bist nie gemobbt worden. Doch, doch. Jahre, Jahre. Ach so, okay. Aber Obdachlosigkeit hast du nie. Doch, Obdachlosigkeit habe ich auch erlebt. Ich habe oft keinen Platz gehabt, wo ich hingehen konnte. Aber du hast nie eine Katastrophe erlebt. Doch, doch, meine Familie hat eine Katastrophe erlebt. Aber du hast nie um dein Leben gebangt. Doch, doch, ich wäre fast gestorben. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. So möchte ich dann zum Schluss geben. Geheimsache Männerherz, wir tun uns auch so schwer, miteinander zu lachen. Wir tun uns so schwer zu lachen. Heute macht die Welt LOL, macht sie heute. LOL. Gibt ein bisschen was in der Tastatur, einer macht LOL. Und ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte eines Mannes erzählen, der mich tief beeindruckt hat. Und auf ihn passt die Geschichte Geheimsache Männerherz. Und auf ihn passt aber auch die Geschichte mit diesem Ritter. Diese Geschichte ist, ich habe heute wenig von meinem Papa erzählt. Ich habe mich mit dem 2,5 Jahren gestorben, 3 Monate vor dem Unfall meiner Familie. 2,5 Jahre hatten wir diesen Mann, der im Gefängnis war, der so viele Schlägereien hatte. Zu dem ich oft gesagt habe, hör auf zu saufen, und es wurde immer schlimmer. Aber diesem Mann durfte ich vor 11 Jahren sagen, wie lieb ich ihn habe. Und ich durfte ihn um Verzeihung bitten. Das hat mein Leben und sein Leben verändert. Unser Männerherz war keine Geheimsache mehr, weil wir haben uns gegenseitig unser Herz geöffnet. In diesem Zeitraum habe ich erfahren, wie er aufgewachsen ist. Das hat mich ein Leben lang nicht interessiert. Er wurde schwerst verletzt von seinem Vater. Der Opa wurde auch verletzt von seinem Vater. Und so kam diese Lieblosigkeit immer zum Nächsten, die wurde es weitergegeben. Und ich glaube, es liegt an uns, diese Lieblosigkeit, diese Kette der Lieblosigkeit zu beenden. Mit Liebe. Mit Liebe. Mit was denn sonst? Und Liebe fordert aus meiner Sicht nie etwas ein. Als eure Kinder geboren wurden, was haben die ersten Wochen und Monate gemacht? Nix. Schreien. Pupsen. Windeln vollkacken. Schlafen und essen. Und eine Bäuerle ab und zu. Die haben weder den Geschirrspüler ein- und ausgeräumt, keinen Fahrradpass gemacht, das Zimmer nicht aufgeräumt, gar nichts. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt sie geliebt. Leute, das ist der Wunsch Gottes, dass wir einander lieben, wie Gott uns liebt. Nicht wegen Leistung, weil der eine das kann und weil der andere das nicht kann oder was weiß ich. Nein, liebt einander. Liebt einander nicht auf Leistung bezogen. Das ist der Wunsch. Und die Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, das hat vor, muss ich überlegen, da war ich 35, vor 13 Jahren. Und zwar, da hatte ich noch einen Sicherheitsdienst und manchmal habe ich im Sicherheitsdienst eine Uniform gehabt. Uniform ist wichtig. Denn ich war auch mal mit 17 war ich bei der Feuerwehr. Es war nämlich so, ich hatte keine Freundin. Und ein Kumpel hat zu mir gesagt, du, ich war in der Feuerwehr, dann habe ich Uniform gekriegt. Und wenn du Uniform hast, hast du ruckzuck eine Freundin. Ja. Wer ist bei der Feuerwehr bei euch, wenn ich fragen darf? Ist jemand bei der Feuerwehr? Du kriegst 2 Uniformen, eine Einsatzuniform und eine Ausgehuniform mit so einer Mütze. Und da war ich ein halbes Jahr bei der Feuerwehr und habe immer noch keine Freundin gehabt. Ja. Da bin ich wieder raus, weil ich bin ja nicht wegen Feuer hin, sondern ich wollte ja eine Freundin haben. Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich ja Kampfsport gemacht, weil mein Leben ein Kampf war. Und deswegen bin ich in den Sicherheitsdienst gegangen, weil ich Sehnsucht nach Sicherheit hatte. Und ich bin Personenschützer geworden, weil ich Sehnsucht hatte, dass meine Person beschützt wurde. Und da habe ich manchmal so Security-Wäsche gekriegt. Mit Funkgerät. Habt ihr schon mal die Türsteher in der Diskothek gesehen? Ich kann sie knütteln immer, ja. Die haben immer so viele Muskeln, gell. Und da haben sie aber mal ein T-Shirt an, das 3 Nummern zu klein ist. Herrlich. Herrlich. Ja. Und wenn du da mal einem die Hand gibst, 90% davon schaut dir nicht in die Augen, sondern die gucken, ob es eine Ader rausdrückt, ja. Und ich liebe sie. Übrigens,
2 Millionen Deutsche nehmen Spritzen und Tabletten, damit sie Muskeln haben. Da steckt eine Sehnsucht dahinter. Da ist eine Sehnsucht in der Welt, lob mich doch endlich. Warum müssen Männer viele Frauengeschichten haben? Da steckt das Lob dahinter. Vor kurzem habe ich einen Satz gehört, wer an die Tür einer Prostituierten klopft, hat Sehnsucht nach Gott. Hat Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Fallenlassen, nach Geborgenheit. Warum fahren wir in Urlaub? Wir suchen das Paradies. Warum? Es ist in unserem Herzen drin. Und so lief ich dann damals mit meinem Kollegen, das war in der Nähe von Heilbronn, 5000 Leute, Großveranstaltung, und wir liefen Streife. Der Kollege war damals 40, ich 35, und er war Europameister im Kickboxen. Narben im Gesicht, der kam aus dem ehemaligen Jugoslawien, der war im Krieg noch, gell? Und wir liefen Streife, herrliche Sache. Da bist du wichtig, ja. Und jetzt kamen uns drei Jugendliche entgegen, die waren so 16, 17. Und die haben die Mütze verkehrt rum aufgehabt, die Hose an der Kniescheibe unten. Und die konnten schon rauchen. Ihr müsst mal so 16, 17 Jahre mal beim Rauchen zuschauen. Der schmeißt sich weg vor Lachen, du. Denn ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Wirklich noch nie. Vielleicht kommt es drauf an, was man raucht. Ich weiß es nicht, ja. Die gucken immer gefährlich. Immer. Die machen immer so. Vor kurzem habe ich einen gesehen, der hat so geraucht. Kein Spaß. Der hat mit der ganzen Hand im Gesicht. Und pass auf, dann hat er abgeäschert. Ich war fasziniert. Da können wir vielleicht mal ein Video drehen, ja. Vielleicht abäschern Teil 1 oder so, ja. Da hat er so. Ich war begeistert. Und hat, die senken immer das rechte Augenlid. Ich glaube, so um 87,43%. Ja. Herrlich, wirklich. Oder wenn sie bei uns im Ort fahren, die Stadtrunden immer. Ah. Ellbogen im 90-Grad-Winkel draußen. Ah. Sie gucken immer gefährlich. Auf jeden Fall, diese drei jungen Kerle, die schauten gefährlich. Und dann haben die uns angerempelt. Anrempeln bedeutet, mein Leben ist nicht in Ordnung. Könntet ihr nach mir gucken? Ja, ja, sagt, habe ich auch keine Zeit heute. Ja. Da habe ich gesagt, also schönen Abend noch, haben wir gesagt, das hat dich geärgert. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen lustig, ja. Ich hoffe, dass er was zu lachen hat, aber es ist eine wahre Geschichte und ich verpacke die halt so. Gell. 2 Stunden später kam ein Funkspruchschlägerei auf der Toilette. Ich finde Schlägereien total beschissen, aber Schlägerei auf dem Klo hat was. Ja. Eine beschissene Aktion, einen beschissenen Ort. Ja. Wir stürmten, Mario und ich glaube, wir stürmten zum ersten Mal gemeinsam aufs Klo. Und da möchte ich unser Herz ist eine Geheimsache manchmal. Jetzt möchte ich mal den Frauen ein bisschen was über unser Kloverhalten berichten. Wir Männer gehen ganz, ganz selten gemeinsam aufs Klo. Ja? Und zwar, wenn du 10 Pinkelbecken hast, ja, wo geht der erste Mann hin?
Ganz außen.
Ganz außen, genau. Wo geht der zweite Mann hin? Wo geht der zweite Mann hin? Woher weißt du das? Wo geht der zweite Mann hin? Ganz vorne. Wo geht der dritte Mann hin? Der geht in die Mitte. Er geht genau in die Mitte. Weißt du, wo der vierte Mann hingeht meistens? Der schließt sich im Klo ein. Ja. So, ja, der schließt sich im Klo ein. So, und jetzt habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn Frauen miteinander aufs Klo gehen, die reden sogar noch, während sie auf der Schüssel sitzen. Was redet man denn? Wenn wir auf dem Klo sitzen, wir atmen nicht mehr, es darf keiner wissen, dass wir auf dem Klo sitzen. Wir warten, bis sich einer die Hände wäscht und bis die Tür geht. Ah ja, Frauen sind anders, ja, okay. Wir stürmten da rein und es war unser Glückstag, da waren 5000 Leute auf der Veranstaltung und da haben sich 6 Leute gegenseitig geschlagen und unsere 3 Freunde waren dabei. Ja. Wir kamen da rein, es war innerhalb von, wirklich, die haben sich angeschaut und auf einmal war Frieden da. Herrlich, wirklich herrlich. Wenn Menschen beschließen, Schluss mit dem Streit, ja, weil da brauchst du manchmal ein ganzes Leben dafür. Oder es reicht auch gar nicht. Aber die 6 haben gesagt, so, jetzt ist Schluss damit. Die 2 schlagen wir jetzt gemeinsam. Ja. Da haben die uns blitzschnell umzingelt. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Martin heißt du, gell? Martin, kommst du mal ganz kurz her? Dreh dich mal um. Wir standen Rücken an Rücken. Wisst ihr, was das ist? Das ist die 360-Grad-Sicherung. Das müsst ihr mal hinsetzen. Kennt ihr ja die Waffenrüstung Gottes? Wisst ihr, wo seine Schwachstelle ist? Der Rücken. Du brauchst einen, der Rücken an Rücken mit dir steht. Und für uns Christen ist das Gebet für einen Freund. Rücken an Rücken.
Jetzt hat es draußen geregnet, es war matschig. Und der Mario kam an den Schuh des Anführers hin. Der Anführer, das war, ich weiß nicht, kann ich nicht beschreiben, der lief auch so komisch. Ich habe mir erst gedacht, vielleicht hat er eine schwere Bandscheiben-OP hinter sich, ja. Oder vielleicht lag es auch in der Hose, keine Ahnung, ja. Und dann macht er den Mund auf und habe festgestellt, richtig, standen die 6 jungen Männer und starrten auf den Schuh. Dann steht er auf, dann steht Mario auf, wird es nie vergessen. Alle schauen auf Mario, Schuh. Und dann sagt er in einer unfassbar männlichen und gütigen Art, Verzeihung, einen schönen Abend noch. Und läuft weg. Ich hinterher, ich drehe mich noch um, die stehen wie hypnotisiert in dem Klo drin. Dann sage ich Ade, dann schauen mich 3-4 Stück an. Ade. Er hat sie alle besiegt. Wisst ihr mit was? Mit seinen Tugenden. Die Tugenden der Ritterlichkeit. Wisst ihr, warum die Menschen so stehen beim Salutieren? Wisst ihr, woher das kommt? Es kommt aus seiner Zeit. Ich habe das Visier nach oben. Ich schaue dir in die Augen. Daher kommt das. Achtet drauf, dass ihr euch wieder viel mehr in die Augen schaut. Achtet drauf, dass ihr vielleicht auch manchmal über eure Niederlagen sprecht. Achtet drauf, dass es völlig okay ist, wenn du weinen darfst. Achtet drauf, verstell dich nie. Micha, seine Geschichte ist der Hammer. Was hat er sich verstellt, um der Welt zu gefallen, um es ja jedem recht zu machen? Dann vergisst du einen Menschen ganz besonders, dich selber. Und letztendlich hat dein Umfeld keine Ahnung, wer du wirklich bist. Vielleicht haben wir manchmal Angst, dass wir abgelehnt werden. Aber es gibt einen, der immer zu uns steht. Und dieses Maskentragen ist sehr anstrengend. Und so wünsche ich euch, bevor ich bete, habt Mut, euer Herz zu öffnen. Habt Mut. Vielleicht geschehen Wunder. Vielleicht öffnet der andere auch sein Herz. Es kann sein, dass wenn du heute Liebe aussprichst, dass die Welt sagt, du bist ein Spinner. Ich kann mich noch daran erinnern, was du mir mal erzählt hast. Jemand, der dir nahe steht, hat es mal gemacht, gell? Oder du hast es sogar gemacht. Das fällt mir gerade eben ein. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Kein einziger hat es bereut, Liebe auszusprechen, um Verzeihung zu bitten und dankbar zu sein. Kein einziger. Und wenn das in unserem Herzen ist, wenn es am Schluss so wichtig ist, dann sollten wir es heute tun. Und versucht ja nicht, den Menschen zu verändern. Damit treibt er ihn weg. Habt ihn einfach lieb. Und im 1. Petrusbrief steht drin, dass wir jeden Menschen ehren sollen. Vergesst nicht, die anderen zu ehren. Vielleicht erst recht dann, wenn sie es am wenigsten verdient haben. So würde ich gerne am Schluss beten. Und genau, der Micha, der Peter und ich reisen gemeinsam mit 50 Männern Ende März eine Woche nach Israel. Nur Männer. Ja. Wir waren jetzt schon, also ich war jetzt schon 2 Mal und ich sage, wenn Männer zusammen unterwegs sind, ich habe wirklich erleben dürfen, wie kostbar es ist, wenn Männer unter sich sind und einer öffnet sein Herz. Da passieren wirklich Wunder. Ja. Also vielleicht hat jemand Lust, uns zu begleiten. Die Flyer gibt es bei uns unten in dem Raum, genau. Gut, und kommt bitte zu uns her, gell? Weil wir wollen euch auch ehren. Nach jedem Vortrag esse ich auch Bonbons, dass ihr einen guten Atem habt. Ja? Weil ich will euch auch ehren, ja, auch mit dem, wie ich rieche, was ich euch sage. Ja? Kommt einfach von der Peter, auch die Bianca oder die Hilda oder die Heike oder der Micha. Sind so tolle Menschen und wir sind, wie hast du gesagt, einfache Leitsamer, gell? Ganz einfach. Ja? Ich würde gerne mit euch beten. Gab ja Schluss, mich mit einer Melodie zu begleiten. So einfach, so von Herzen raus. War nicht geplant. Ich liebe Musik und wenn ich mit meiner Tante zusammen bin, da läuft immer ein bisschen Musik und das berührt ihr Herz zusätzlich. Ja. Tante Elfriede. Was für eine geniale Frau. Was für eine innere Schönheit. Hat Jesus in ihrem Herzen. Ich würde gern für euch beten. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Du siehst den Grund unserer Seele, du siehst, wie es wirklich dort aussieht. Vor dir gibt es keine Geheimsache, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Denn du bist derjenige, der unser Herz durchforscht. So lieb hast du uns. Dir reicht nicht die Oberfläche. Du hast uns lieb, weil du uns kennst, weil du die Tiefen unseres Herzens kennst. Und so bitten wir dich, überall, wo Unordnung ist in unserem Leben, dass du Ordnung bringst. Wo Ausweglosigkeit ist, dass du der Weg bist. Wo Dunkelheit ist, dass du das Licht bist. Und so bitten wir dich, segne unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Damit wir sie nicht auf Schleife und Grenzen verewigen, sondern ein Ich liebe dich oder Ich hab dich lieb heute noch. Ein Dankeschön, ein Schön, dass es dich gibt und ein Bitte verzeih mir. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir uns in den Arm nehmen können, dass wir Geborgenheit geben, dass der andere spürbar erlebt, dass Ich bin für dich da ist. Und segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, der Papa, wie kein Papa es sein kann. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, der die Tugenden der Ritterlichkeiten gelebt hat, der genialste Fußpfleger, der je die Welt betreten hat, und dieser wunderbare Frühstückszubereiter, Jesus Christus. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und der euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist, Ich bin für dich da, ist immer da. Amen.